Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Creative Minds, der monatlichen Gesprächsreihe von Sleek hier auf Sunshine Live. Mein heutiger Gast ist jemand, den ich seit Mitte der 90er Jahre kenne, aus einer Zeit, in der er selbst noch am Anfang einer Karriere stand, die er dann so radikal verändert hat, dass man heute kaum glaubt, wie sie einmal begonnen hat. Die Rede ist von Michael Michalski. Michael war Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre Chefdesigner und später Global Creative Director bei Adidas und hat aus einer eingeschlafenen Sportmarke wieder ein Kultlabel gemacht. Kooperationen mit Yamamoto, Stella McCartney, Missy Elliott. Er hat Sportswear zu Fashion gemacht, lange bevor das jeder tat. 2006 dann der mutige Schritt in die Selbstständigkeit, sein eigenes Label, seine eigene Handschrift. Seine legendären Style-Night-Partys während der Berlin Fashion Week mit DJ Hell an den Turntables waren so etwas wie die Blaupause dafür, wie elektronische Musik und Mode in dieser Stadt zusammengehören. Das dürfte hier bei Sunshine Live auf besonderes Interesse stoßen. Aus einem Modelabel wurde mit den Jahren eine ganze Lifestyle-Welt. Möbel, Düfte, Brillen, Tapeten und seit 2018 mit Atelier Michalski eine bewusste Hinwendung zu nachhaltiger Couture. Nebenbei kennt man ihn als Juror bei Germany's Next Topmodel mit 1 Million Publikum. Genau diese Mischung aus Kunst, Kultur, unternehmerischem Mut ist es, die auch Sleek seit über 2 Jahrzehnten aus Berlin heraus prägt. Deshalb freut es mich besonders, Michael heute für Creative Minds zu Gast zu haben. Wir sprechen über seinen Weg von der Provinz nach Berlin, über den Aufbau einer Personal Brand ohne die Budgets großer Konzerne und ganz am Ende sehr persönlich über ein Thema, das mit den Jahren relevanter wird, die eigene Verantwortung für die Gesundheit und ein langes, gutes Leben. Michael, schön, dass du da bist.
Danke erstmal für die Einladung. Was für eine tolle Einleitung.
Vielen Dank. Wir kennen uns ja seit Mitte der 90er Jahre, ich glaube 96, 97 bei Adidas.
Sind schon 30 Jahre.
Ja, ne? Das Wahnsinn. Und du hast ja bei Adidas mit den Dornröschenschlaf da auch beendet. Was war rückblickend die mutigste Entscheidung dort und welche hat dir am meisten Nerven gekostet?
Also ich glaube, die mutigste Entscheidung war überhaupt, sich dazu zu entscheiden, 1995 am 1. Januar dort aufzuschlagen und dort anfangen zu arbeiten, weil Adidas zu der Zeit weder cool war, noch innovativ, noch modern, noch weltmännisch, cosmopolitan. Und ich zu der Zeit, als ich da gehadhuntet wurde, ja bei Levi's gearbeitet habe und in Frankfurt für Levi's Germany, also Levi's Deutschland, Österreich, Schweiz, ein sehr, 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 sehr wichtiger Markt. Levi's, das war die allererste Marke, zu der ich direkt aus dem College aus London dann hingegangen bin. Also ich habe da Gott sei Dank auch sofort einen Job bekommen und das war eine sensationell tolle Firma. Die war sehr modern, gerade als ich da 1992 hinging. Ich weiß sogar noch, wann ich angefangen habe, am 1.9.92. Und das war praktisch so der Blueprint aller modernen Marketing-oriented, Marketing-driven, American, Global Brands. Und dass die eben aus San Francisco kamen, das hat man schon gemerkt, weil die waren natürlich schon sehr businessorientiert, aber über dieser ganzen Firma hing natürlich schon so eine Cloud von Hippiedom. Also ich meine, die sind da auch ganz stolz auf ihre Heritage und die waren ja auch praktisch bei jeder Jugendkultur dabei, ob das jetzt Rock'n'Roll in 50s war, mit ihren ungewaschenen Jeans, mit denen man sich in eine Badewanne gelegt hat, damit die überhaupt gepasst haben. Über
unfassbar coole Werbung.
Ja, und das war wirklich eine tolle, super Firma. Mhm. Und ich wurde dort angesprochen und hatte dann mehrere Termine da in Herzogenaurach. Und als ich da das erste Mal hingefahren bin, das war schon ein krasser Kulturschock. Und fand das aber schon interessant, weil für mich, ich bin ja sehr an Jugendkultur und Musik interessiert und für mich war eigentlich da der Grund, warum ich zu Adidas dann gegangen bin oder mich dafür entschieden habe, natürlich nicht, dass die meisten Goldmedaillen in Olympischen Spielen ever in Adidas-Schuhen gewonnen wurden oder auch die meisten wichtigen Fußballweltmeisterschaften oder die historischsten Weltrekorde oder dass irgendwie in Deutschland jeder Hobbyfußballverein damit ausgestattet war und. Also das war nicht auch alles wichtig und fand ich auch, ist natürlich auch der Kern der Marke irgendwie. Aber ich wollte da anfangen, weil ein paar Jahre zuvor tauchten auf einmal Adidas-Produkte bei einer ganz, ganz, ganz wichtigen Jugendkultur auf und das war Hip-Hop bzw. Rap, so spät in spät 70ern, ganz frühe 80er, wo man dann auf einmal Run-DMC in den Adidas Superstars sah. Und da dachte ich, da bei denen passiert gerade so das, was bei Levi's vor 50 Jahren passiert ist, weil Levi's ist ja auch ein Funktionsprodukt, also ist ja Arbeitskleidung. Da hat ja alles, was da dran ist an so einem Produkt, hat ja einen Grund. Und so ähnlich ist es ja bei Adidas auch. Also das ist ja ein Performance-Produkt gewesen, machen sie auch noch. Das aber dann aus Antimode adaptiert wurde und auf die Straße gekommen ist. Und gerade bei so einer ganz nagelneuen Jugendkultur, weil Hip-Hop, Rap, kannte man ja vorher gar nicht. Das war ja wirklich richtig was krass Neues und vor allen Dingen auch was total Wichtiges. Also wenn man sich da überlegt, wie das da am Anfang war, Grandmaster Flash and the Furious Five und Curtis Blow und also das war ja sehr auch künstlerisch. Da ging es ja noch nicht die ganze Zeit um die, ich habe ein Auto und da liegt irgendeine Frau mit größten Brüsten drauf und die wird dann eingeschäumt und ich flashe da irgendwie, was weiß ich, irgendeine Uhr mit ganz viel Brillanten und trage da ganz viel Louis Vuitton durchs Bild, sondern das war ja eher noch, dass man soziale Umstände in lyrischer Form mit einem tollen Beat ausgedrückt hat und dazu eben Breakdancer getanzt haben. Das war schon neu. Und dass Adidas dort auftauchte, obwohl die aus der krassen Pampa kamen, nämlich Herzogenaurach. Und damals gab es ja noch nicht so diese Nummer von Trendmarketing. Man geht irgendwo hin und bezahlt eine Celebrity, damit die das anzieht und solche. Sondern das hatte seinen Weg da selbst hingefunden. Das war einer der Gründe, warum ich da arbeiten wollte. Und eben auch, weil zu der Zeit, 1995, ich hatte 1988 in London den zweiten Summer of Love mitgemacht. Also da, als es mit elektronischer Dance Music ja überhaupt losging, da war ich an der vordersten Front und habe das erste Mal wirklich eine Jugendkultur richtig aus dem Kern heraus kennengelernt. Und da habe ich auch schon immer gesehen, dass es so sich das Bild der Leute geändert hat. Die Leute, die halt früher in 80s sind, in geilen Clubs, was weiß ich, Yuji Yamamoto oder Gautier trug man da ja angezogen. Das hatte sich über Nacht geändert. Die Leute hatten alle Adidas Tracksuit Bottoms an und auch Adidas Sneakers, weil da die Anforderungen sich ja geändert hatten. Die Leute sind halt Freitag weggegangen und Montag nach Hause gekommen und haben halt, da ging es um Tanzen. Und diese zwei Komponenten, da dachte ich mir, das ist eigentlich eine ganz coole Marke, die auch noch unheimlich viel Spielraum hat und mit der ich mich identifizieren kann, egal ob die da jetzt in Herzogenaurach ist und gerade aus der Pleite rausgeschlittert ist. Und dann habe ich das gemacht, ja.
Was war so die tollste Kooperation, die du hattest dort, wo du dich zurückerinnerst?
Also das Gute ist ja, die Kooperation, die ich damals gemacht habe, die habe ich mir alle selbst ausgesucht. Also es war ja nicht so, dass die irgendjemand inflicted hat. Mhm. Als ich das gemacht habe, war das ja auch noch total neu. Ich musste dann natürlich auch das Führungsteam auch oft überreden, weil die Grenze zwischen Entertainment, Popkultur, Subkultur und alles, was da in diesem, dann in so einem magnetischen Feld entsteht und in eine Marke einzahlen kann, das haben die zum Teil ja überhaupt nicht verstanden. Für die war Adidas natürlich, okay, wir sind Fußball, wir sind Olympiade, wir sind Volkssport,
Performance,
wir sind Performance. Wir sind Fußballfans, die natürlich keinen Sport alle treiben, sondern halt so aussehen wollen. Aber jetzt so, okay, ein trendy Club in New York, wo die Leute irgendwie 20 Stunden durchraven. Und ja, die ziehen da eine Adidas Firebird Pant an. Das haben die nicht so ganz verstanden. Und diese Collabs, die ich gemacht habe, die habe ich mir dann immer alle ausgesucht und die waren alle toll. Also es war wahnsinnig toll, mit Missy Elliott zusammenzuarbeiten. Die hatte ich ja entdeckt auf MTV, weil die trug auf einmal selbstgebastelte Adidas-Sachen. Und dann dachte ich mir, was ist denn da los? Wieso trägt die denn das Zeug, was die da anhat? Das gibt's doch gar nicht. Wo hat die das denn her? Und dann habe ich den Kontakt aufgenommen zu ihrem Stylisten. Das war ja auch so die Zeit, wo MTV noch sehr wichtig war und auch Viva, aber weltweit eben MTV, wo auch Trends noch geprägt wurden durch MTV. Bei mir im Design Department lief von morgens bis abends für alle Mitarbeiter, also auch schon bei Levi's, halt MTV. Und dann hat das habe ich dann halt gesehen und dachte mir, boah, das ist ja richtig cool, und habe die dann kontaktiert. Und habe dann gesagt, naja, ich weiß, du lässt das hier immer irgendwie so basteln und designst das, warum machen wir denn nicht ein Projekt zusammen? Und das war schon ziemlich krass und klasse, weil es erstmal eine sensationell tolle Frau ist, eine ganz tolle Musikerin, aber auch noch ein ganz cooler Mensch und auch noch jemand, der sich da richtig reingegruft hat und noch richtig Ahnung von Design hat, weil ich habe natürlich auch viele andere Collabs gemacht. Und nicht jede Collab ist auch irgendwie gut, weil ich meine, Designer kann sich ja jetzt heutzutage jeder nennen, ist ja keine rechtlich geschützte Berufsbezeichnung und man wundert sich dann schon echt immer. Aber bei der war es wirklich ein Fall, die hatte richtig Ahnung und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und da gab es also echt auch richtig lustige Events. Also wenn ich die da in New York in ihrer Plattenfirma getroffen habe, die war ja bei so einer relativen Hardcore-Black-Hip-Hop-Plattenfirma. Die haben erstmal geguckt, dass ein kleiner Schwuli aus Herzogenaurach da aufgetaucht ist, in Weißer. Und das war schon alles so ein bisschen wie in so einem Gangsterfilm. Es war schon alles cool. Das hat Spaß gemacht. Natürlich hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, mit Yoji zu arbeiten. Erst Adidas vor Yamamoto und dann eben Y3 als Submarke zu erfinden, weil Yoji war natürlich immer mein Design-Hero. Mhm. Als ich Modestudent war, bin ich jeden Samstag in London an die Sloane Street gepilgert, habe meine Nase platt gedrückt an so einem Schaufenster und bin dann auch mal reingegangen. Und da ist einer der genialsten Designer, ganz besonders in den 80s, war er out of this world. Ja. Und dass ich dann mit dem arbeite und zusammen mit dem das kreiere und über viele, viele Jahre und auch das sehr, sehr eng mache, das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht und das war auch außergewöhnlich. Ja, ich meine, da bin ich ja dann über viele Jahre alle 4 Wochen oder alle 5 Wochen nach Japan geflogen, also um dann an diesen Kollektionen zu arbeiten. Und der ist auch super nett und das mit dem zusammenzuarbeiten war auch echt, echt toll. Also es war so ein Give and Take. Also das hat schon Spaß gemacht.
Du hast dann 2006 Adidas verlassen und hast deine eigene Marke gegründet. Was war der Preis dieser Freiheit, den dir vorher niemand genannt hat? Weil natürlich, großer Apparat, auch bei Adidas, du hattest viel Freiheit, aber am Ende des Tages, größeres Komitee, Vorstand, Herzogenaurach, so, dann hast du dich selbstständig gemacht und sagst, so, jetzt bin ich frei, aber...
Also grundsätzlich muss man mal sagen, ich war damals schon echt naiv und ich bin froh, dass ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, eigentlich nichts wusste, was das alles so beinhaltet. Bei Adidas hatte ich natürlich einen richtig krassen Powerjob. Als ich da aufgehört habe, hatte ich 185 Direct Reports, also Mitarbeiter, also Designer, die mit mir das zusammen nach meinen Anweisungen, ich war ja nun Global Creative Director, das zusammen designt und entwickelt haben. Das in 3 Zentren, also in Herzogenaurach, in Japan und in Amerika, in Portland. Ich bin dann auch wirklich, ich habe jahrelang nur im Flieger gelebt und habe das immer abgeklärt. Das hat mich aber alles nicht gestört. Das hat alles Spaß gemacht, weil ich mich da auch richtig ausleben konnte und eigentlich auch keine Boundaries hatte. Und ehrlich gesagt muss man sagen, ich habe immer mit denen geredet und wollte mein eigenes Label innerhalb von Adidas machen, weil ich ja gesehen habe, dass das ging mit als Kollaboration mit anderen Leuten. Mhm. Und ich wusste da immer, was mein Anteil auch daran war, an diesem Kollaps. Und es war schon immer mein Traum, also von dem Moment, wo ich auf eine Modeschule in London gegangen bin, bin ich da hingegangen mit der Prämisse, eines Tages werde ich mal mein eigenes Label haben. Und aus verschiedensten Gründen kam ich da mit Adidas nicht zusammen, weil die wahrscheinlich Angst hatten, ich würde mich dann nur drum kümmern oder egal, weiß man alles nicht ganz genau. Oder sie dachten nicht, dass sie einen kompletten Größenwahn kriegt oder egal. Und dann war eben der Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, entweder mache ich das jetzt nochmal oder ich mache das nie im Leben. Weil zu der Zeit ging es mir total wirtschaftlich super. Ich konnte in diesem Unternehmen machen, was ich wollte. Natürlich auch, weil ich wahnsinnig erfolgreich war und denen auch wahnsinnig viel Geld verdient habe. Und ich habe auch wahnsinnig tolle Angebote dann zu der Zeit auch von anderen Marken bekommen, die ähnliche Konsumenten haben. Also auch richtig fette Jobs und so. Und ich wusste, wenn ich mich da weiter irgendwie so verleiten lasse und rein weiter lullen lasse, weil ich war da natürlich super abgesichert. Ich habe da gutes Geld verdient. Ich konnte da frei sein. Das ist ein tolles Arbeitsklima da gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das nie mehr. Und wenn ich das nicht mache, nie mehr mache, dann sitze ich irgendwann mit 65 auf dem Balkon oder was weiß ich, im Urlaub und denke mir, wie wäre das gewesen, wenn ich damals das gemacht hätte, wenn ich damals mich selbstständig gemacht hätte. Und dieses Gefühl wollte ich niemals im Leben haben, weil eine meiner Lebensphilosophien eben die auch ist, immer alles zu machen, wo ich Lust drauf habe oder was ich als wichtig empfinde. Das sieht man auch daran, als hier ja Lockdown war, haben ja ganz viele Menschen so eine Bucketlist gemacht. Ja, also wenn kein Lockdown mehr ist, dann möchte ich dahin und hier den und da. Und dann dachte ich mir, naja, versuche ich das jetzt auch mal. Das heißt, sitzt ja zu Hause rum, hast Langeweile. Ich konnte gar keine Bucketlist machen, weil immer, wenn ich irgendwo hin möchte oder wenn mich irgendwas interessiert, dann erledige ich das immer sofort. Also ich finde auch nichts schlimmer, als irgendwie sein Leben lang zu arbeiten und dann zu sagen, wenn ich denn mal in Rente bin, dann hole ich mir ein Wohnmobil und dann fahre ich erst mal mit meiner Uschi oder mit meinem Typen nach Skandinavien und dann fahren wir dann da runter. Und dieses sich Sachen, Erlebnisse, Erfahrungen aufheben und zu rationalisieren, oder rationieren heißt das ja, da bin ich kein großer Freund von.
Aber was war denn so, wo du gesagt hast, upsi, als du selbstständig warst?
Also upsi sage ich immer noch jeden Tag. Also dass ich glaube, es ist schon krass was anderes, wenn man Unternehmer ist. Also das ist auch nichts für Leute mit leichten Nerven, weil es unheimlich viele Sachen gibt, die gar nicht planbar sind oder die, du kannst die schönste Strategie für 3 Jahre haben und sagen, okay, ich will als nächstes das machen und jetzt machen wir das und da wollen wir jemanden einstellen und dann hier und bla und blub. Aber es gibt so viele Einflüsse inzwischen, die sowas permanent über den Haufen werfen und wo man das eigentlich gar nicht machen kann. Oder es gibt so viele Situationen, die man so nicht vorhergesehen hat, wo man dann natürlich immer als Unternehmer auch drauf reagieren muss. Man muss wahnsinnig flexibel sein, das bin ich aber. Man darf auch keine Berührungsängste haben. Also zum Beispiel bin ich ja auch bewusst ins Fernsehen gegangen, damit ich breitere Bekanntheitswerte habe, weil ich eben mit meinem Unternehmen keine großen Werbekampagnen machen kann. Ja? Also solche Sachen, das muss man alles wollen und so. Wenn man mich jetzt fragt, bereust du das? Würde ich sagen, nein. Wenn mich aber jemand fragt, würdest du das heute 2026 hier am 15. Juli nochmal machen, also das würde ich mir zumindest nochmal richtig krass überlegen.
Du bist dann in Berlin gestartet.
Ja.
Das ging los dann auch mit Fashion Week, das war 2006 auch.
Als ich meine erste Show gemacht habe, gab es noch gar keine Fashion Week.
Ja, genau.
Die gab es ich bin gekommen 2006.
Ja.
Dann habe ich an der ersten Kollektion angefangen zu arbeiten und dann habe ich das im Januar 2007 im Roten Rathaus auf Einladung von Klaus Wowereit dort gezeigt in einer Riesenpräsentation. Und dann war die Aftershow-Party war übrigens hier.
Im
Weekend, ja. Oben drüber.
Man muss dazu sagen, Sleek, wir sitzen direkt am Alexanderplatz seit 2008. Und über uns direkt, wir sind in der 14. Etage, in der 15. Etage ist der Weekend und die sind hier noch länger. Die sind, glaube ich, schon fast 25 Jahre, glaube ich, hier.
Ja.
Und das ist auch der Punkt. Deine Style Nights, Aftershow-Partys, jeder wollte dahin. Ich weiß nicht, damals gab es uns auch schon, wie viele Leute mich angefragt haben, Mensch, kannst du mich da nicht auf die Gästeliste bringen und so weiter und so fort. Das war großartig. Legendäre Partys, unter anderem hast du mit DJ Hell zusammengearbeitet.
Ja.
Der selber legendär ist. Und
mehrmals sogar.
Ja, mehrmals. Und du hast ja auch, du bist da bewusst auf elektronische Musik gegangen. Warum nicht Popmusik, Marke zu transportieren?
Also ich habe schon ein großes Faible für elektronische Musik, aber eben auch elektronische Popmusik, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde, dass diese ganzen Grenzen natürlich auch verschwinden. Das hat damit zu tun, dass ich eben geprägt wurde und domestiziert wurde, eben durch Acid House, als ich nach London gezogen bin und 1987, und es da losging, wie eine komplett neue Jugendbewegung war. Wobei man sagen muss, ich bin ja in der Nähe von Hamburg aufgewachsen und seit Mitte der 80er Jahre dann auch immer ins Front gepilgert. Mhm. Und da hat man, das war ein Club.
Legendär. Ja.
Und da wurde damals schon Chicago House gespielt. Und als ich dann nach London zog, die ersten Clubs, so das erste halbe Jahr, da wurde das nirgends gespielt. Da spielten die so Techie, Stock Aitken, Waterman Mucke. Und das kam da erst später hin. Ja, muss man ehrlich gesagt mal sagen. Und elektronische Musik beeinflusst mich schon immer, weil ich eben ein Kind der 80er Jahre bin. Und alle Bands, die mich beeinflusst haben, das waren immer Bands, die einen Synthesizer dabei hatten. Und das war ja so eine Art Jugendrevolution, weil Anfang der 80er Jahre, als es dann MTV gab, kam es ja nicht mehr nur darauf an, dass du ein toller Musiker bist oder eine tolle Musikerin, sondern dass du auch eine bestimmte Visualität hast, also einen bestimmten Look. Das war ja dann, wo Fashion für diese Leute extremst wichtig wurde, auch als Kommunikationsmittel oder auch als Unterscheidungsmerkmal. Das dann gepaart mit Videokunst, um das zu nochmal zu transportieren. Und das hat ja dann die Einheit gebildet, an der man dann entschieden hat, ob jemand ein toller Künstler ist oder nicht. Und das habe ich nie aus meinem System wieder rausbekommen. Give me a synthesizer anytime. Mhm. Und diese ganzen Bands, die mich da geprägt haben, ob das jetzt Duran Duran sind oder OMD, die ja auch sogar bei einer Show bei mir dann gespielt
Style
haben.
Style Council.
Spandau Ballet, die haben übrigens auch bei einer
Steinheit
gespielt. Ja, das Schöne ist, ich habe mir das dann immer als Wunsch erfüllt und habe mir die dann immer alle eingeladen.
Ich erinnere mich noch im Friedrichstadtpalast Lisa Stansfield.
Ja. Oder Lady Gaga, die hatte ihren allerersten Auftritt außerhalb der USA bei mir. Ja. Und zwar 2008 im Sommer, als ich die Show im Busdepot im Wedding hatte.
Richtig.
So, und nachdem die Gaga dann bei mir aufgetreten war, konnte ich sowieso jeden buchen, weil die war ja dann 6 Wochen später Nummer 1 weltweit. Okay, das war jetzt ein Zufall mit und so. Ja, aber ich war hatte dafür gekämpft und eine Plattform gegeben. Und das hat die mir auch nie vergessen. Also immer, wenn ich zu Konzerten gehe, also die weiß das auch. Das ist für die ja logisch. Also ist ja ihr allererster Auftritt außerhalb Amerikas. Und ich höre ja wahnsinnig viel Musik. Vom Moment, wo ich aufstehe, bis ich ins Bett gehe, nonstop. Und das ist so mein Taste. Ich meine, ich würde sogar Lady Gaga, ist ja auch elektronische Musik, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und dann diese ganzen 80s, das hat mich schon wahnsinnig geprägt. Ich glaube, viele junge Leute können sich das gar nicht mehr vorstellen, was das für eine Revolution war. Also auch, wie sich Trends verbreitet haben. Man hat dann im Video gesehen, da hatte irgendwer irgendwas an. Dann man versucht, das irgendwo zu bekommen. Und das waren noch die Zeiten, wo es bestimmte Produkte auch nur in bestimmten Städten gab. Also da konnte man denn nicht irgendwie online gucken und dann hatte man das am nächsten Tag. Sondern musste man jemanden fragen und sagen, ich habe gehört, du fährst nach New York. Ich habe in dem Video von denen und denen gesehen, dass die die und die Sneakers haben oder die und die Kappe. Könntest du für mich vielleicht eventuell dorthin gehen und mir das kaufen? Ich gebe dir das Geld schon mal. So war das, ja.
Ja, also vor allem die Medien waren powerful. Ich erinnere, wir sind ja fast gleich alt. Tempo, kennst du wahrscheinlich?
Das war Erziehung, ja. Das hatte ich abonniert.
Das Tempo war mein Erziehungsorgan sozusagen. Und immer wenn das rauskam am Monatsanfang, war ich der Erste am Kiosk. Und ich habe einen sehr guten Freund aus der Gegend, wo ich komme, der hat alle Ausgaben noch. Das ist total Wahnsinn. Und ab und zu gehen wir zu ihm und gucken die durch.
Ja, das war toll. Bei mir war das, muss ich ganz ehrlich sagen, The Face. Weil ich schon immer sehr London-orientiert war. Deshalb bin ich nach dem Abi da ja auch hin und habe da ja auch studiert. Weil für mich das in meinen Augen das Epizentrum der Jugendkultur war. Weil ich habe ja gerade über diese ganzen Bands und so geredet, die kamen ja alle aus London. Das war ja auch alles sehr, sehr englisch. Und wenn man sich so auch so Early Madonna anhört, da merkt man ja auch schon, dass die von diesen ganzen englischen Sachen beeinflusst worden ist. Und da gab es ja auch so einen Austausch. Ich meine, Chicago House, die haben ja dann auch diese ganzen Synthes von diesen ganzen englischen Bands irgendwie genommen oder sich inspirieren lassen. Das fing ja auch dann an, alles zu verschmelzen.
Lass noch mal über deine Personal Brand sprechen. Wie viel von Michael Michalski, der Marke, ist Michael Michalski der Mensch? Und gibt es da eine Grenze? Verläuft da irgendwo eine Grenze? Nö.
Also wo mein Name draufsteht, also ich überlege mir das sowieso immer ganz genau, wenn ich in Gesprächen bin und so ein Projekt plane, ob ich das mache, ob das zu mir passt, ob das glaubwürdig ist und so. Und das heißt, die Sachen, die dann wirklich realisiert werden, die sind zu 100% Michalski. Wo Michalski draufsteht, ist Michalski auch drin. Also ich habe da aber auch keine Berührungsängste. Ich war da ja auch schon immer unterwegs in unterschiedlichen Preisstrukturen, unterschiedliche Distributionskanäle. Ich weiß noch, als ich ganz am Anfang meiner Karriere hier in Berlin, dann habe ich eine Collab mit Chibo gemacht, da ging es um so Basics. Ja, ja. Ehrlich gesagt waren das so Sachen, wie man heute bei Uniqlo kauft.
Richtig.
Ja, so, also richtig gute Basics.
Ja,
ich hatte die Leute sind ausgerüstet.
Die Unterhosen hatte ich, glaube ich,
sogar. Das war richtig gute Qualität, das war toll. Das war ein richtig tolles Projekt, das hat richtig Spaß gemacht. Ich sehe jetzt noch auf der Straße öfter mal Leute mit dem Rucksack oder mit dem Hoodie. Aber das war eine Zeit, wo dann zum Beispiel die Leute, die aus der Modebranche kamen, die ja so pseudo-elitär, stuck-up-nose durch die Gegend rannten, meinten so, oh mein Gott, wie kann der das irgendwie machen? Mhm. Aber ich persönlich stand da immer hinter und fand das halt super. Ich fand das schon seit meinen Zeiten bei Adidas super, auf der Straße zu laufen und extremst viele Leute mit Produkten zu sehen, die ich designt habe. Und das ist total rewarding und es ist total faszinierend, auch zu sehen, wie Leute das dann anziehen oder sein Feedback zu bekommen von Leuten. Also ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Ich finde, das ist viel interessanter und viel mehr rewarding, Produkte zu designen, die zu denen viele Menschen in Zugang finden und das nehmen und trotzdem noch ihr eigenes daraus machen und ihre Individualität zum Ausdruck bringen, als jetzt, sage ich mal, ein richtig teures, durchgeknalltes Kleid. Das kann ich auch, macht mir auch Spaß, aber das hat halt nicht so viel Relevanz, wie wenn ich Townziehen runtergehe und sage, ja, den Schuh, den habe ich 2001 gemacht und das ist die und die Version oder die Jacke oder bla. Das ist, und das ist interessant zu sehen und das gibt mir auch mehr Freude.
Du hast dann, ich weiß gar nicht genau, 2016 oder so, Wolfgang Job abgelöst bei Germany's Next Topmodel, ja, bei der Heidi. Und wurde natürlich dadurch viel breiter, bekannter, ja, als man das so als Designer da ist. Da kennen, dich kannten viele, aber natürlich in der Fashion-Szene. Aber wenn man im Fernsehen ist, und wir hatten das selbst, wir waren selber jetzt zweimal dabei, nur in einer Folge. Das ist schon lustig, wenn man an so einer Würstchenbude angesprochen wird. Sind Sie nicht der in der Sendung gewesen? Irgendwie ganz lustig. Hat das irgendwie sein Selbstbild verändert?
Nee, weil ich glaube, dass ich schon immer sehr stark bin und im Reinen bin und weiß, wer ich bin und was ich nicht bin und so. Und ich war da ja 2016, 17 und 18 immer komplett die ganze Staffel. War ja nicht nur Gast, war ja Teil von dem Ding. Und das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Zweimal haben ja auch junge Frauen aus meinem Team gewonnen. Also und ich bin da ja hingegangen, weil die damals das Konzept geändert haben. Die hatten mich vorher auch schon ein paar Mal gefragt, dann wollte ich das nicht, fand ich zu cheesy. Und da konnte ich ja dann Team Diversity sein. Und wenn man sich alle meine Fashion-Shows anguckt, das war ja schon immer ein sehr, sehr großes Thema für mich, auch als ja noch überhaupt nie drüber gesprochen wurde.
Ja.
Und deshalb war das schon geil. Es ist schon krass zu sehen, wie viel Macht Fernsehen hat. Also das hat sich schon echt dann geändert. Also, dass man viel angesprochen wird. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Und das gehört halt dazu. Das ist Teil von dem Business Package Deal. Mhm. Und für mich war das sehr, sehr wichtig, um meine Bekanntheit zu steigern, ja auch in dem Markt zu bestehen, wo die Konkurrenz halt richtig viel Geld in Werbung kippt. Das kann ich ja nicht machen.
Mhm. Wie lange hast du das gemacht?
3 Jahre. Ja. Das war schon toll, weil den ganzen Winter habe ich immer in L.A. gewohnt. Und dann habe ich 2019 war ich nochmal Gast. Und dann haben die ja sowieso auch nach 3 Jahren haben die das Konzept ja auch wieder geändert. Und das war eine tolle Zeit. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ist beachtlich. Ich meine, das war jetzt, glaube ich, die 21. Staffel, die sie gemacht hat. Also 21 Jahre. Ich denke, das geht irgendwie auch nochmal weiter jetzt. Immer noch eines der erfolgreichsten Marken bei ProSieben. Also Hut ab vor dem Aufwand, den auch unternehmerischen Erfolg von Heidi, was da aufgezogen wird. Ne? Also es ist, das muss man auch erstmal schaffen. Clubkultur, elektronische Musik leben ja von Jugend und Nacht. Gehst du heute noch auf Festivals? Hier geht ja wieder los. Dieses Wochenende hier ist in Berlin Lollapalooza, wir nehmen auf hier am 16. Juli gerade für die Sendung, Anfang August. Oder gehst du sogar noch in Clubs und fühlt sich das anders an, wie mit damals?
Also ich gehe noch viel in Konzerte inzwischen, seit ein paar Jahren gehe ich sogar auch in klassische Sachen manchmal. Ich gehe in Konzerte, wenn die mich interessieren. Ich gehe auch in Clubs, wenn ich weiß, dass die Musik dort spielen, die mir gefallen würde. Ich gehe nicht in einen Club, nur weil der Club eine bestimmte Aura oder ein bestimmtes Image hat. Festivals, ich bin nicht so ein Festival-Typ. Mhm. Also ich war schon natürlich auf Festivals und so. Ich gehe lieber dann und guck mir eine Band dann an und guck mir die ganze Show von denen an. Aber ich gehe schon sehr, sehr regelmäßig zu Konzerten und verfolge das auch schon. Und ich gehe auch in Clubs, aber viel, viel seltener, weil ich halt finde, dass die meisten Clubs halt nicht mehr geil sind. Also die meisten Clubs sind ja scheiße, muss man ja sagen. Ja. Weil viele von den Clubs in so eine Klischee-Falle getappt sind, aus der die nicht mehr rauskommen. Das ist ja auch so, wenn man mal die Clubkultur anguckt. Und ich habe echt das große Glück, dass ich überall war. Also das ging, meine Karriere ging los im Front in Hamburg. Legendärer Hausclub, eigentlich so der allererste Hausclub außerhalb von Amerika. Mhm. Dann bin ich nach London gezogen. Da bin ich ins Tabu immer gegangen. Der legendäre Club von Lee Bowery. So, da haben die Leute sich noch komplett anders angezogen. Es war so
inszeniert.
Wie man sich so 80s vorgestellt hat. Mhm. So, dann von einem Schlag auf den anderen, nächste Saison ging es los mit Summer of Love, Acid House, Illegal Raves, Warehouse Partys in England. Da gab es ganz tolle Warehouse Partys, die oft sogar ein Theme hatten, wo dann irgendwie Kulissen gebaut wurden und all so ein Zeug. Magical Mystery Tours, da, wo man wusste gar nicht, wo man hinfährt. Und also, es war echt eine richtig tolle Zeit. Dann fahre ich natürlich seit 1992 nach Ibiza. Das heißt also, ich habe, weiß nicht wie viele Tage im Space verbracht und im DC-10 und solchen Sachen. Natürlich war ich auch in Clubs hier in Berlin und so, aber ich habe in New York gewohnt, war permanent im Roxy oder in der Sound Factory. Das sind alles Clubs, also wahnsinnig irre Clubs, ja, also die auch legendary sind. Was mir da eben auffällt, ist, so ein richtig toller, guter Club existiert immer nur für einen limitierten Zeitraum, weil das so ein Club das Zeitgefühl, das Lebensgefühl, die Tendencies, was super in ist, eben auch nur für so einen für so einen bestimmten Zeitraum abdecken kann. Und ich finde hier in der Stadt, diese ganzen Clubs, die gibt's halt alle schon ewig. Und das war halt in London oder auch in New York, als ich da gelebt habe, war das so, okay, da ist man eine Zeit lang da und da hingegangen und dann wurde was Neues aufgemacht, wo eben auch eine andere Musik lief und wo die Leute sich zum Teil, auf einmal liefen die Leute auch anders angezogen rum und so. Und fehlt mir. Und ich finde auch, dass Clubs früher sehr viel positiver waren. Man ist da hingegangen, um zu einer Person zu werden, die man im normalen Leben gar nicht war. Man hat sich die ganze Woche darauf gefreut, man hat sich Mühe gegeben, man hat sich überlegt, was man da anzieht. Man ist mit seiner Gruppe Freunden dorthin gegangen und konnte in diesem Club sein, wenn man gerne sein wollte. Mhm. So, praktisch so wie Madonna das in ihrem neuen Album wieder durchlebt, hier Confessions 2 und das auch so erzählt. Und so war Clubbing früher. Und ich finde, in dieser Stadt gibt es bestimmt gute Clubs und so, aber ich finde, das ist so ein Standstill. Hier gibt's, hier hat sich nichts irgendwie Neues entwickelt, wo eine neue Musik läuft, wo die Leute anders aussehen. Mhm. Und ich finde, diese Stadt, die wird so ein bisschen von ihrem eigenen Klischee erdrückt. Also jeder sieht immer ungesund aus, jeder sieht aus, als wenn er Blutarmut hat. Alle haben irgendwie so schwarze Zippelzappelklamotten an. Also wenn man hier auf der Straße geht, dauert das ewig, bis man mal jemanden sieht, wo man sagt, boah, das ist aber ein schöner Mensch. Also das ist aber ein schöner Typ oder eine schöne Frau oder so.
Ja.
Nicht, weil die alle hässlich sind, aber weil die, weil das so der Look ist, wo die Leute irgendwie so denken, das müssen die machen, damit die irgendwo reinkommen. Mhm. Und das finde ich, da bin ich ein bisschen enttäuscht von dieser Stadt, weil die Stadt ist eigentlich so groß und hat so viel kreatives Potenzial und die hat, hier gibt's auch so viele Künstler, Musiker und so weiter und so fort. Also ich hätte mal Bock wieder auf einen Club irgendwie, wo Musik läuft, die ein positives Gefühl vermittelt und wo man sich wirklich auch überlegt, wie man sich darstellen möchte und positiv Vibe und wo es natürlich ein Safe Space ist und all so ein Zeug. Und ich finde, das gibt's nicht. Und deshalb gehe ich selten weg. Also ich gehe, wenn ich weggehe, gehe einmal im Jahr Circo Loco, Ibiza. Ja, weil da finde ich, ist das noch am meisten so, wobei das ist auch schon aus dem Ruder gelaufen. Ist ja auch nicht mehr so, wie Circo Loco mal wirklich war. Aber ich bin nicht grundsätzlich gegen Clubs.
Ja.
Also ich höre ja viel Musik und auch Lautmusik und höre viel elektronische Musik und auch viel Dance-Music. Und wenn es einen tollen Club geben würde, für den es sich lohnen würde, sich herzurichten mit toller Musik und da würde ich hinterher rausgehen und wäre auf Wolke 7, dann würde ich da sofort hingehen. Aber da es das nicht gibt, erspare ich mir das Elend.
Ja, du hast mir auch einen guten Pass zugespielt gerade, das Thema Gesundheit.
Ja.
Wir sind beide Mitte 50. Ich beschäftige mich auch sehr damit, mache meine regelmäßigen Untersuchungen, Blut lasse ich checken und habe so ein deutliches Verhältnis zu meinem Körper und Gesundheit aufgebaut. Ist das bei dir auch? Du beschäftigst auch damit. Du hast ja über 10 Kilo abgenommen, habe ich in einem anderen Podcast erfahren. Warum machst du das? Gab es da einen Auslöser?
Also ich mache das jetzt, also man muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja, ich werde nächstes Jahr 60 und ich habe 40 Jahre sehr exzessiv gelebt, also sehr lebensbejahend auch und so. Und ich wollte mal zum Beispiel, ich trinke schon seit über einem Jahr nicht mehr, also am 31. trinke ich 500 Tage schon nicht. Ich wollte einfach mal eine Alkoholpause machen, war so wie man das hier Dry-Gen-mäßig macht und so. Und dann habe ich das immer verlängert und immer weiter gemacht. Und rauchen wollte ich mir sowieso auch abgewöhnen. Und so hat sich das alles ergeben. Und ehrlich gesagt fehlt mir da auch überhaupt gar nichts, weil ich mich natürlich auch immer daran erinnern kann, wie es war. Ich habe das ja gemacht, seit ich 18 bin. Also ich habe neulich mal ausgerechnet, wie viele Zigaretten ich im Leben geraucht habe. Also crazy. Weil ich habe ja mal mit 18 angefangen zu rauchen und ich habe bis letztes Jahr geraucht, also 58, ich habe 40 Jahre geraucht.
Gibt es da irgendwas, was du heute körperlich oder mental tust, was du mit 30 für vollkommen überflüssig gehalten hast? Laufen?
Ja, laufen tue ich ja sowieso immer schon eine längere Zeit und so. Bei mir ist das Problem, dass ich nicht in so Altersbrackets denke. Ich denke immer, ich bin gleich. Also ich fühle mich jetzt nicht so anders, wie ich mich mit 27 oder so gefühlt habe. Und ich habe auch gar keinen Bezug zu der Nummer meines Alters. Weil ich auch gar nicht so ein Leben lebe, wie das vielleicht viele andere Menschen tun, die in meiner in meinem Alter sind. Weil ich bewusst ja auch einen ganz anderen Lifestyle habe und ich auch immer das mache, was ich möchte. Und für mich gibt es ja nicht dieses, wenn ich dann 60 bin, mache ich das und mit 40 wollte ich das gemacht haben. Für mich fühlt sich das nicht so an. Also für mich fühlt es sich so an, als wäre ich, permanent 27. Also deshalb betrachte ich auch das Leben nicht so und mache auch Sachen, die andere Leute vielleicht gar nicht mehr machen würden, weil sie sagen, ist ja albern oder doof oder bla, wie verrückt oder solche Worte, solche Adjektive gelten in meinem Leben nicht.
Letzte Frage, was würdest du den 25-jährigen Michael heute über Verantwortung, Business oder so als Tipp geben mit dem ganzen Leben, was du erlebt hast? Das ist ja Wahnsinn, wen du alles kennengelernt hast, wo du überall warst, was du unternehmerisch gemacht hast und so weiter. Was würdest du dem 25-jährigen Michael mitgeben?
Eigentlich nicht viel, weil ich würde das alles immer weiter so machen. Ich bin auch kein Typ, der irgendwas bereut. Es wird man ja oft gefragt, so ja, was bereuen Sie oder so? Gar nichts, weil ich finde, bereuen bringt ja auch nichts, weil um das, was es geht, das ist ja vorbei, das kann man ja nicht mehr zurückbringen. Wenn ich im Leben eins bereue allerdings, ist es, dass ich als zweite Fremdsprache Latein genommen habe auf dem Gymnasium und nicht jetzt irgendwie Französisch oder Spanisch. Das ist, was ich wirklich bereue, weil ich natürlich ein sehr kosmopolitischer Mensch bin und überall wohnen kann und auch überall hinziehen kann. Und ehrlich gesagt, ich wohne jetzt 20 Jahre in Berlin, so lange habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo gelebt und ich wäre auch mal ready, wieder woanders zu wohnen. Und das wäre schon noch toll, wenn ich noch eine zweite Fremdsprache fließend sprechen würde. Also das ist wirklich das Allereinzige, was ich in meinem Leben, wo ich mich ärgere und denke, Alter, wie bescheuert warst du, warum hast du das nicht gemacht? Aber ansonsten, ich würde das alles immer so auch normal machen. Also was ich manchmal schon denke, ist so, wenn ich dann rückblicke, denke ich auch, wie oft ich in meinem Leben Glück hatte oder dass mir nichts passiert ist in so einer komischen Situation. Weil, ganz ehrlich, ich habe 6 Jahre in London gewohnt, als London echt eine grim, gefährliche, runtergerockte Margaret Thatcher Ghost Town war. Und das war eine ganz kleine, übersichtliche Szene. Da kannte ich natürlich auch alle. Aber ich meine, da war ich ein armer Student. Da bin ich dann nachts nach dem Club dadurch komische Viertel gelaufen oder mit dem Nachtbus oder bla oder blu, also sowas. Oder auch in New York, als ich dann einfach spontan gesagt habe, so, jetzt will ich mal nach New York ziehen. Ich meine, ich kannte da keinen Menschen. Sowas würde ich mir heute natürlich vielleicht wahrscheinlich gar nicht mehr trauen, weil ich halt so alt bin und denken würde, oh, wie läuft denn das da mit Versicherung und so ein Zeug. Aber da, wenn ich da manchmal drauf rückblicke, dann denke ich mir so, boah, das hätte auch zum Teil, also hätten manche Sachen auch ja nicht so geil ausgehen können. Da hast du echt auch irgendwie Glück gehabt. Natürlich war ich auch vorsichtig. Ich war jetzt hier nicht hier so hier Selbstmordkommandermäßig unterwegs, aber ich war da auch zum Teil wirklich auch naiv. Ja, also. Also da denke ich manchmal, gut, dass ich das nicht so betrachte, wie ich das heute betrachte. Mhm. Weil dadurch habe ich natürlich viele tolle Sachen erlebt und viele tolle Leute kennengelernt und so. Aber das, ich meine, ich bin Junge vom Dorf, ja, aus Schleswig-Holstein, der dann da irgendwie dann in the middle of London im Epicenter der Coolness gelandet ist und dann nach New York und dann dies und dann wieder nach London und bla und blub und da auch wirklich jeden kannte und so, aber eben auch nicht, ich hatte da ja keine Patte, ich war ein armer Student, ja, und habe mir das da irgendwie möglich gemacht, trotzdem überall bei zu sein und mitzumachen und so, aber also vielleicht würde ich das in meinem jetzigen Alter nicht mehr machen. Vielleicht würde ich mir da dann schon eher überlegen, nimmst du dir heute Abend mal ein Taxi und läufst da jetzt nicht irgendwie durch eine komische Straße.
Ja.
Aber ich glaube auch immer, dass das damit zu tun hat, was man ausstrahlt. Ich glaube, wenn man irgendwie ängstlich durch die Welt rennt,
erwischt es dich.
Denke ich, ist die Chance, dass wirklich was passiert, wahrscheinlich größer. Wenn man aber einfach so durch die Gegend rennt und sagt so, hier, das ist mein Home-Turf und ich bin hier der Big Larry und ich bin hier der King und alles ist cool und dir auch total scheißegal ist, wie du aussiehst. Also ich sah ja immer total auffällig auch noch aus. Also so. Und ich hatte nie, da muss ich jetzt mal klopfen, mein ganzes Leben hatte ich nie irgendwie so eine risky situation, egal wo ich war. Ob ich jetzt in L.A. in so einem krassen Tattoo-Studio war, wo Leute mit Knarren saßen, oder ob ich in New York gewohnt habe oder in London oder auf Ibiza, als das noch nicht so war, wie es jetzt war. Oder Tokio, ich meine, endless. Aber ich habe dann sowas auch nie gedacht. Aber heute überlege ich mir das schon, wenn ich irgendwo hinverreise und denke mir, oh, okay, alles klar, hast du Räubergeld in der Hose, falls du ausgeraubt wirst, hast du die Uhr weg, das, die, jene. Nimmst du nicht lieber doch ein Uber? Oh, ach. Aber, ja. So, das sind so Sachen, aber das kann man jetzt ja eh nicht mehr ändern.
Ja. Michael, ein super Gespräch. Für mich persönlich war das besonders schön, weil wir haben uns 97 bei Adidas kennengelernt. Ich war damals Agentur. Du warst wirklich, ich fand dich wahnsinnig viel powerful. Hast da auch herausgestochen von diesen Adidas-Leuten, die da waren, die alle sehr viel Ahnung hatten von Sport und so weiter. Aber du warst so ein schöner Person und ich fand das immer super. In Berlin habe ich dich natürlich hier immer mitgekriegt mit deinen Shows, Partys. Eine unfassbar inspirierende Geschichte. Ich finde, es war auch ein ganz toller Talk, den wir hier hatten, mit vielen Geschichten, der hoffentlich für viele Menschen irgendwie inspirierend ist, für das, was alles kommt und speziell auch für die elektronische Musik. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Und
vielleicht stelle ich eine Playlist rein.
Ja, das wäre eine schöne Idee. Das werden wir dann in den Shownotes und über unsere Kanäle kommunizieren. Auf alle Fälle vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Dankeschön.